persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich heute aus Unterkulm im Aargauer Wienental. Meine beiden Gäste haben beide einen besonderen Bezug zu dieser Region. Auf der einen Seite Doris Wicki, Köhlerin. Sie macht Kohle, Holzkohle und betreibt das auch auf Einladung von Vereinen und Gemeinden als Event. Gerade letztes Jahr hier in der Nachbarsgemeinde Oberkulm. Und auf der anderen Seite der Franz Hochstrasser, Vizeamme von Unterkulm, seit einem guten Jahr im Amt. Studiert hat er Psychologie in Berlin, war lange Jahre Rektor von der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Basel und hat einen russischen Gefängnissozialarbeiter ausgebildet. Schön, dass Sie beide hier sind. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Als ich vor kurzem zum ersten Mal, muss ich zugeben, auf Unterkulm gekommen bin, habe ich jetzt erst einmal schnell auf die Karte schauen, wo das genau liegt, das Unterkulm. Und während Sie daheim vielleicht schnell googeln oder den Schweizer Atlas führen nehmen, frage ich gerade schnell meine beiden Gäste, was wurden Sie, Doris Wicki und Franz Hochstrasser, jemandem, der gerade daheim zulässt und nicht hier war, noch nie hier war, über Unterkulm erzählen oder sagen? Was muss man wissen über die Gemeinde, die Region?
Für mich war es natürlich speziell, dass ich das letzte Jahr das Projekt Köhlerei in Oberkulm gemacht habe.
Also Oberkulm hatte einen speziellen Anlass letztes Jahr. Das war das Rotkornfest, gell?
Jawohl, das war 100 Jahre Oberkulmer Rotkornfest.
Und da haben Sie einen Kohlemeiler aufgebaut. Das interessiert mich dann noch ganz genau. Was muss man sonst noch wissen über Unterkulm, Franz Hochstrasser oder Oberkulm?
Ja, Sie haben es ja gesagt, dass es ein bisschen abseitig liegt. Man muss also nachschauen. Das hat aber auch Vorteile. Wir sind abseits von grossen Zentren, wir sind abseits von grossen Strassensträngen. Wir sind verhältnismäßig kleine Gemeinde von 2900 Einwohnern. Lustigerweise schwankt das immer von Monat zu Monat. Mal 10 Uhr, wieder 10 runter.
Wo gehen die Ahnen in dieser Zeit?
Auch wegen der Ferien oder sonst. Ich weiss doch nicht. Aber was das Besondere ist, auch wenn ich hierher komme, ich bin ja noch nicht so lange da, 5 Jahre jetzt, ist ein ausgeprägtes Vereinsleben. Das heisst auch kulturelle Aktivitäten, ein kulturelles Bewusstsein in diesem Dorf, wie ich das vorher eigentlich nicht so erkannt habe in anderen Orten. Da haben wir eine intakte gewerbliche Struktur hier. Wir sind mit dem öffentlichen Verkehr bestens angebunden, nach Aarau aber mit der WSB. Und was ich allen Leuten wirklich ganz laut sagen will, ist, wir haben so eine schöne Umgebung. Es ist ja, Heideland ist es fast, wenn man hier auf die Högerruhe geht. Man sieht die Bergkette vom Glärnisch bis weit in die Berner Alpen über. Man kann spazieren und man trifft nie jemanden. Also es ist allzu
empfehlen. Trifft nie jemanden. Das ist ein Werbespot für Unterkulm, für alle die, die gerne auch mal ein bisschen für sich sind. Wieso sind denn die Unterkulmer nicht so sportlich? Sonst sieht man viele Jogger oder Spaziergänger hier und dort.
Es ist immer die Frage, was man unter Sport versteht. Es gibt sehr verschiedene Sachen. Oder es gibt, man kann mit irgendwelchen Motormaschinen durch die Geld durchsuchen. Oder man kann in einem Verein, da haben wir einen, den Turnverein, sehr aktiv sein. Schön an diesem Verein übrigens, wie alle Altersstufen dort repräsentiert sind und sich auch hier präsentieren am Turner oben. Oder man kann es eben mehr privat machen. Man kann natürlich einfach durchlaufen. Oder wenn es Schnee hat, könnte man auch die Langlaufski anschnallen. Es gibt also da verschiedenste Möglichkeiten.
Und Sie sind der Spaziergang, wo man einmal antrifft.
Ja, es braucht am wenigsten Aufwand. Die brauchen einfach Schuhe.
Was auch auffallend ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch gegangen ist, als Sie zum ersten Mal in die Region gekommen sind, wenn man hier hinfährt, ist angeschrieben Kulm. Aber ein Ort, Kulm oder Kulm, gibt es in dem Sinn nicht. Haben Sie je daran gedacht, jetzt sind Sie offiziell, dass man das vielleicht fusionieren will? Ist das ein heisses Thema hier?
Es ist ein Thema. Wie heisst das, kommt jetzt der aus?
Aha, vielleicht nach dieser Sendung, wer weiss.
Wir haben, also das kann man sagen, wir haben ein erstes Gespräch mit der Gemeinderäten und einfach mal ein bisschen abtastet, wie das etwa wäre, was für Ressourcen man hat, wo gibt es Ähnlichkeiten, wo gibt es Unterschiede, wo sind Interessen dafür, wo in der Interessen dagegen. Aber es war wirklich ein erstes Kontaktgespräch zu diesem Thema. Die Stimmung war gut, das wollte ich auch sagen. Aber sonst ist eigentlich alles noch auf.
Aber eben, lustigerweise, eben, also die Strassenschilder gehen der Geschichte bereits voraus. Das war schon immer mit Kulm angeschrieben, nehme ich jetzt an, schon vor Jahrzehnten. Das wissen Sie vielleicht im Publikum. Sehr wahrscheinlich schon, ja.
Ja, es bezeichnet einfach den Bezirk und schon mehrfach hat man das Aarau interveniert, aber wie es so ist, Manni Matter hat ja auch von Interventionen gesungen seinerzeit und manchmal nützen sie nichts. Also es ist einfach nicht eine präzise Ortshinweistafel, das sollte man eigentlich ändern.
Ja, gut, jetzt so präzise wenn wir es jetzt nicht nehmen. Sie sind jetzt zum Beispiel von oben gekommen oder Sie wohnen seit ein paar Jahrzehnten, sind verwurzelt auch mit dieser Region. Warum gibt es so Rivalitäten? Spürt man das zwischen Unter- und Oberkulm? Also wenn Sie jetzt als Oberkulmer heute hier auf Unterkulm gefahren sind, merken Sie den Unterschied überhaupt?
Nein, ich merke das nicht.
Aber man hört Ihrem Akzent an, Sie sind eigentlich aus dem Entlebuch. Wenn Sie jetzt diese beiden Regionen miteinander vergleichen, wo ist denn am wöhlsten?
Also mir ist es eigentlich dort am wohlsten, wo ich gerade bin. Ich tue da nicht differenzieren, aber meine Wurzeln sind natürlich vom Entlebuch.
Sie sind dort in einer Familie aufgewachsen, man kann sagen, im Bergbau.
Sie sind eine Bergbauernfamilie. Ja.
Als Älteste. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Wurzeln dort?
Also ich bin in Bramboden aufgewachsen. Bramboden ist ein ganz kleines Dorf. Es gehört zu der Gemeinde Romos, liegt am Fuß vom Napf und ist zmitzt in der UNESCO-Biosphäre Entlebuch.
Also sehr verwurzelt in der Natur.
Ja, das ist so.
Und Sie selber auch?
Ich auch, ja. Ich bin sehr gerne in der Natur, ich bin auch sehr gerne im Wald.
Also Sie wären jetzt jemand, der vielleicht am Franz-Horst-Strasse würde begegnen würde, auf seinen Spaziergängen.
Das könnte
sein. Wir machen etwas ab.
Das gut. es gibt ja Verknüpfungspunkte zwischen den beiden. Ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht gesagt, dass Sie der erste grüne Exekutivpolitiker sind im Bezirk, ein Gemeinderat, der erste grüne Gemeinderat, der es geschafft hat. Also das heisst, Sie müssen auch einen speziellen Bezug haben zu der Natur nehmen, Franz-Horst-Strasse.
Nur zum Geschäft. Also ich bin quasi trainiert worden. Das war die Situation, weil ich mich einfach zur Verfügung gestellt habe. Das ist auch schön so. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass ich schon auch einen intensiven Naturbezug habe. Sowohl praktisch, habe ich vorher erzählt, da wird auch allein gemacht, auch im Garten daheim. Aber dann natürlich auch, wenn ich an die Welt denke, an unser Land denke, dann sind das erste Kriterien, die mein Denken anleiten. Also die Intaktheit von der Natur bzw. Wiederherstellung von der Intaktheit, weil sie ist ja nicht mehr intakt.
Wenn Sie in der Natur sind, was gibt es Ihnen, was passiert da? Wenn Sie zum Beispiel jetzt im Entlebuch draußen sind, im Wald, Ihre Brüder sind ja dort auch noch tätig als Bauern.
Ja, also ich finde es einfach die Ruhe vor allem, die man noch hat, das ist bei uns hinten schon noch so. Wir haben aber langsam auch den Tourismus und ich finde es einfach immer schön, wenn man raus kann in die Natur und die kann beobachten.
Was sagt der Grünpolitiker zum Tourismus und der Natur?
Es ist so, dass die Mehrheit der Menschen heute so eingespannt und angespannt ist durch das berufliche Leben, aber auch durch das Familienleben, durch die verschiedensten Freizeitaktivitäten, dass es irgendwo Gelegenheiten braucht, wo man einmal, die Deutschen sagen, die Seele baumeln lassen kann. Oder? Also wirklich mal vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommen. Und es gibt einfach nie einen besseren Platz, wenn man das irgendwo in der Natur macht. Das muss nicht das Matterhorn sein. Das kann eben im Entlebuch sein, Napf, so eine schöne Gegend. Und von dort her ist das erstens richtig, dass man in die Natur geht, weil da hat man einen Erholungswert. Und das Zweite ist, man kann es auf unterschiedliche Art machen. Man kann es ja kommerziell aufbauschen und ausbeuten. Oder man kann es eben auch ruhig, mit einem ruhigen Tourismus machen. Und ich glaube, im Entlebuch hat man den Weg gewählt. Also es geht nicht darum, dass man jetzt Autobahnen am Waldrand baut und dann nachher steht da gerade noch irgendein, ich weiss nicht, eine Mini-World oder was immer.
Ja, das ist so.
Was würden Sie zum Beispiel am Franz-Horst-Strasse jetzt am liebsten zeigen, wenn wir jetzt einen Ausflug würden machen ins Entlebuch? So, gibt es so spezielle Flecken vielleicht, wo sie nur ganz spezielle Leute zeigen?
Ja, also wenn ich jetzt mit dem Herrn Hochstrasser ins Entlebuch ging ich natürlich zu den Köhler im Bramboden. Ich würde ihm die Plätze zeigen, die wir haben Und dann würde ich sicher auch einfach die kleinen Örtchen, die Ortschaften im Entli-Buch zeigen.
Was sind das für Orte? Das sind historische Städte schon fast von diesen Kölnern, wo man noch findet, also aus vergangenen Zeiten.
Also vor allem Gemeinde Romos. Gemeinde Romos hat seit Jahrhunderten tut man das alte Handwerk von der Köhlerei noch betrieben. Und es ist der einzige Ort in der Schweiz, wo die Köhler nicht ausgestorben sind.
Wieso eigentlich? Wie ist das gekommen?
Romos, also das Napfgebiet, ist sehr steil. Es hat steile Wälder. Und darum hat man dort früher schon Kohle produziert, weil die ist viel leichter gewesen, zum daraus tragen.
Das heisst, es war wie die einzige Art und Weise, wie man wirtschaftlichen Nutzen aus dem Wald ziehen konnte, indem man das Holz dort verarbeitet hat.
Ganz genau.
Also die ganzen Stämme, die hat man gar nicht durchgebracht.
Ja, das ist genau das.
Was haben Sie eigentlich für einen Bezug zu Bäumen? Vielleicht Sie beide, wenn Sie im Wald sind. Sie machen ja etwas mit diesen Bäumen. Also überleben tun Sie es halt nicht, die Bäume, im Endeffekt, oder?
Das ist so, ja. Aber ich habe eine sehr gute Beziehung zu den Bäumen. Im Speziellen ist natürlich Buchen, wo ich dann Kohle mache draus. Das ist Kohle zum Grillieren. Und ich bin aber auch gern überall im Wald. Also ich finde es faszinierend.
Buchen, da müssen wir nachher noch mal genau ein bisschen erklären und uns allen, wie das genau funktioniert. Stichwort Baum, Franz Hochstrasser.
Ja, einfach so habe ich Bäume gern. Das war etwas vom Ersten, als ich auf Untergrund bin, haben wir Bäume gepflanzt, Hochstammbäume in unserem Garten innen, und die wachsen zur Freude aller. Aber auch wenn ich unterwegs bin, manchmal schaue ich einfach hoch. Das ist so etwas Verrücktes, so etwas Schönes. Also wenn je nachdem, wie der Himmel ist, die Verästelungen, wo ja je nach Baumart völlig unterschiedlich ist, das ist... Das ist einfach etwas Schönes, das muss man immer wieder anschauen, dunkt es mich. Also von dort her, Bäume habe ich wirklich sehr gern. Es ist nicht so, dass ich, es gibt auch Leute, oder, an Baum hingehen und sagen, oh Baum und so, und Kraft.
Baum umarmen. Baum umarmen tun sie nicht.
Nein, das mache ich nicht. Aber anschauen, sehr intensiv.
Ja, das Jahr ist übrigens auch das Jahr des Waldes. Und das finde ich auch noch speziell. Und ich bin sogar schon angefragt worden jetzt von einer Schule, die einfach ein Projekt möchte machen zum Jahr des Waldes. Schön. Und die Schüler, die Klasse möchten mit der Köhlerei, also die haben das Thema Köhlerei.
Das heisst, sie würden dann in die Schule gehen und machen mit denen dort einen kleinen Meiler?
Ja, das muss ich eben noch abklären. Das ist jetzt ganz frisch, die Anfrage.
Jetzt frage ich mal schnell den Franz Ostras. Also wir beide sind ja Laien, was die Köhlerei angeht. Und ein grosser Teil sehr wahrscheinlich daheim und auch hier im Publikum. Ich weiss, es hat zwar ein paar Köhler, die extra für sie hierher gekommen sind. Jetzt mal die ausgenommen. Was wissen Sie über das Köhler? Was braucht es, damit man Kohle machen kann?
Also nachher ich habe selber auch ein kleines Köhlereikraftwerk, ich bin Pfeifferauker. Also von dort her ist man nicht fremd, oder? Aber sonst haben wir natürlich jetzt, wo Sie hier im Wald oben waren und das imposante Werk aufgebaut haben, haben wir natürlich ein bisschen informiert, was das ist, also wie das passiert. Ich muss ja das jetzt nicht erzählen, das machen Sie noch. Also ich finde es einfach faszinierend, wie man mit ganz einfachsten Mitteln Naturprozesse kann auslösen kann. Das ist ja eigentlich überhaupt die Art, wie sich die Menschheit erhaltet und ernährt, indem sie Naturprodukte nimmt und umwandelt. Und da ohne jede Chemie, im Unterschied zu den Nahrungsmitteln beispielsweise, und einfach durch genaue Beobachtung von den Naturvorgängen, also da erzählen sie sicher auch, wie das ist mit der Luft etc. Und so. Also von dort her bin ich jetzt eigentlich durch sie auf das Köhler gekommen, beziehungsweise haben wir mehr angeschaut, wie das etwa geht. Dass das Romos hinten und Bramboden das gibt, das habe ich gewusst. Ich habe immer noch ein halbes Luzerner Herz. Ich bin auch aus dem Kanton Luzern ursprünglich.
Eigentlich zwei Luzerner hier auf der Bühne heute, genau, das stimmt. Also, jetzt, es ist ja ein grundlegender Unterschied, ob ich jetzt Holz verbrenne. Wenn ich jetzt an die Feuerstelle gehe im Wallen und dort irgendwann im Frühling dann mal den ersten Klöpfer wieder brötle, das ist eine andere Kohle, die nachher dort in der Feuerstelle übrig bleibt, zu der Kohle, die sie herstellen. Das ist ein alchemistischer, spezieller Prozess. Was passiert da genau, wenn Sie Kohle machen?
Ja, das ist so. Also bei der Herstellung der Kohle tut man das Holz unter Luftabschluss verkohlen. Das heisst, ich tue Holz aufbauen, tue das, also zuerst werden Meterspalten aufgebaut, dann kommt das Tannenkreis drüber und am Schluss kommt der Löschimantel.
Und das ist ein grosser Durchmesser. Also vielleicht haben Sie schon Fotos gesehen. Der ist bis zu wie viele Durchmesser kommen da zusammen?
Also ich mache einen Meiler von 60, 70, 80 Steerholz.
Steer und im Meter, für jemanden, der jetzt mit Steer nichts anfangen kann?
Das ist ein Durchmesser von etwa 8 Meter. Und die Höhe ist vielleicht so um die 3 Meter.
Und bis 3 Meter hoch. Also ein riesiger so eine Kubus wird aufgebaut.
Jawohl.
Und dann rundum kommt eine spezielle Sache, die wirklich die Luft abschließt. Das nennen Sie?
Das ist die Löschi.
Die Löschi.
Der Löschimantel. Ja. Der Löschimantel ist dann etwa 30 cm dick, wo das Holz tut luftdicht und wasserdicht abdeckt.
Also so einen schwarzen Mantel rundum.
Jawohl. Das ist ein Produkt von Kohlenstaub, die Löschi. Und wir haben die zum Beispiel früher bei einem alten Kohlplatz, der vielleicht vor 200 Jahren mal geköllert worden ist, ausgraben. Und das Produkt, die Löschi, braucht man immer wieder, um die Meiler zu decken.
Das heisst, die Löschi nehmen Sie dann zum Beispiel, wenn sie jetzt nicht mehr sind, nehmen Sie nachher wieder mit, weil Sie die brauchen Sie am nächsten Ort.
Genau. Ich bringe die hin und die kommt dann wieder retour.
Und wenn wird denn hier angezündet?
Also wenn der Meiler aufgebaut ist, dann kommt der grosse Moment vom Anzünden. Und das ist für mich natürlich schon noch speziell. Weil wenn ich denke, dass sie 70 Steher Holz, wo ich da so unter den Füßen habe, ich stehe dann dort oben in der Mitte ist ein Schacht, der ist etwa 30 cm. Und dort tut man etwa 5 Schaufeln Glut einfüllen in den Schacht. Und dann alle halbe Stunde tut man den Schacht wieder nachfüllen mit Kohle, bis einfach der ganze Schacht glühig ist. Und dann kommt der Deckel drauf und nachher kann man mit dem Verkohlungsprozess anfangen.
Und der geht wie lange?
Bei diesen grossen Meiler kann das bis 3 Wochen dauern.
Und eben, Sie haben mir gesagt, da muss man alle 2 Stunden schauen.
Ja,
das ist nicht irgendjemand, der das macht, sondern das machen Sie.
Das mache ich selber.
Tag und Nacht?
Ja, ich bin immer dort, ich bin Tag und Nacht dort. Und ich tue alle 2 Stunden gar nicht kontrollieren, tue auch wieder Kohle anfüllen, weil das ist in der Mitte das Produkt, das es verbraucht. Und ich muss dann auch kontrollieren, also ich tue Luftlöcher stechen. Und ich fange ja oben an, die ersten 2-3 Reihen mit den Löchern. Dann warte ich, bis der Prozess durch ist, bis das Holz verkohlt ist. Dann mache ich die Löcher wieder zu machen und tue weiter ab Löcher.
Und die nächste Schicht. Ja. Wie machen Sie denn das zur Nacht? Haben Sie da immer den Wecker, der läutet?
Sicherheitshalber tue ich immer den Wecker stellen, ja. Aber ich verwache meistens etwa 5 Minuten vorher.
Sie haben das Gefühl?
Wahrscheinlich schon, ja.
Hat man auch ein Gefühl für einen Meiler? Ich meine, das ist ein gewisser magischer Prozess, der da vorgeht. Da schichten wir zuerst das Holz auf und dann noch wieder das anzündet. Und das tönt, nehme ich an. Oder was passiert da?
Ja, es ist schon speziell. Vor allem, ich habe ja einen Haufen Helfer, immer freiwillige Helfer, die mir helfen, das Holz zu schichten. Und dort ist es einfach wichtig, dass man das Holz gut schichten. Weil nachher habe ich dann die Verantwortung und ich merke dann schon, wie gut das geschichtet ist. Weil das darf einfach nicht zu viel Luft sein, es darf nicht zu viel Luft
sein. Wie merken Sie das?
Ja, das spürt man.
Wie? Nein, das will
also
ich jetzt
wieder. Ich
spüre. Wie spürt man das?
Also ich gehe ja immer auf einen Meiler, ich laufe dort oben rum. Und sobald das irgendwo ein Teil durchgeholt ist, zum Beispiel, dann knistert es.
Also Sie hören etwas?
Ich höre es und ich fühle es. Also wenn ich rumlaufe, fühle ich es. Und dann kann ich dort das zumachen und den Prozess weiterleiten. Es ist vor allem einfach das Gefühl und darum, ich sehe alle 2 Stunden, wie sich das wieder verändert.
Also der bewegt sich und der wird ja dann immer kleiner, einfach weil das Holz verliert das Wasser, nehme ich jetzt mal an. Das geht auch weg.
Ja, das ist Wasser, Holzteer, die gasförmigen Stoffe gehen weg und zurück bleibt eigentlich der reine Kohlenstoff.
Und dort zu Oberkulm, sei etwas passiert. Habe ich sogar noch mal nachgelesen. Gell, Sie? Da gab es eine Verpuffung.
Ja, das hat eine leichte Verpuffung gegeben. Ja. Ich habe es aber ein bisschen herausgefordert. Ich habe einfach ein bisschen viele Luftlöcher gestochen.
Ah, extra, oder?
Ja, es hat, ich habe einfach nicht so gewusst, wo die Grenzen sind. Ah. Und dann, irgendwann habe ich gedacht, jetzt werde ich das einmal ein bisschen testen. Und es ist dann wirklich passiert, dass er verpufft hat.
Was passiert da genau?
Das war dann so, dass einfach die Lösche oben, der Löschemantel auf der Kuppe, der hat es aufgerissen. Und wenn da Sauerstoff dazu kommt, dann kann man sich vorstellen, dann hat man Feuer. Und ich hatte dann aber zum Glück gute Freunde, die auf Besuch waren. Und wir haben innerhalb 10 Minuten haben wir die Lösche wieder hochgeschaufelt, wieder angefeuchtet und dann konnte ich wieder weitermachen.
Also es war wie eine kleine Explosion, einfach wegen dem Gas, das da drinnen einsteht.
Genau.
Kannst du so ein ganzes Ding einfach jetten?
Also das, ich denke es nicht. Mhm. Weil das tut natürlich keinen Köhler so herausfordern. Aber ich weiss jetzt einfach, wie viel es jemand verleiden mag. Und ich hoffe natürlich nie, dass das zur Nacht passiert, weil zur Nacht bin ich allein, meistens.
Was ist das für eine Zeit? Also Sie sind in 3-4 Wochen leben, wohnen Sie neben dem Meiler?
Das ist so, ja.
Haben Sie eben das Gespür, was Sie gesagt haben von das? Haben Sie ein kleines Hütchen dort oder ein Zelt?
Ich habe, je nach Organisator, habe ich ein Hütchen oder ich habe sogar ein Blockhäuschen. Oder halt nur einen Container oder einen alten Wohnwagen. Je nachdem. Wichtig ist einfach, dass ich immer die ganze Zeit auf dem Platz bin.
Ist das also ein bisschen auch eine Zeit von Einsiedelei?
Kann man so sagen, ja. Also vor allem zur Nacht, wenn alle Leute daheim sind. Es ist natürlich bei einem solchen Projekt hat es ja immer sehr viele Besucher. Und das ist ja auch das Schöne daran, das gibt dann immer wieder Kraft und Motivation, weil das Interesse ist sehr gross. Wenn das ein Organisator organisiert, wird meistens auch, werden Festivitäten auch angeboten und so sind das Tausende von Besuchern, die so Projekte können besuchen können.
Dann sind Sie manchmal auch froh, wenn es wieder ein bisschen still ist durch die Nacht.
Also ich muss mich ja auch wirklich immer auf die Arbeit konzentrieren vom Meiler. Und dann ist es, ja, bin ich eigentlich schon froh, wenn es irgendwann dann ein bisschen Feierabend ist. Aber ich habe immer wieder die Nacht, wo ich aufstehe, wo ich den Meiler betreue.
Es klingt jetzt so, wenn das ein schweres Handwerk war, früher mindestens. Also wenn das einen alleine müssen machen im Wald, ist das mehr ein Mannenarbeit gewesen früher?
Ja, das sicher.
Also die Köhlerin so in den Geschichtsbüchern findet man weniger?
Findet man sehr wenig, ja. Also es ist ein strenges Handwerk. Also ich schaufle recht die Lösche rum und so. Aber ich habe mich für das entschieden und dann ziehe ich auch das durch.
Ihr Vater hat das schon gemacht, gell, Sie? Wie weit zurück geht das in Ihrer Familie?
Also es waren Urgroßonkel, die schon geköhlert haben. Onkel von meiner Mutter, die immer Kohle gemacht haben. Und so bin ich eigentlich dann schon. Habe ich gewusst, um was es geht.
Das ist noch spannend, gell, Sie Wurststrasse.
Das ist so, ja.
Welche Phase?
Mir gefällt das, so, was Sie erzählen. Das ist wirklich faszinierend. Und mich denkt es auch interessant. Es ist ja eigentlich etwas Antiquiertes. Oder? Heute werden Rohstoffe für Energie zu erzeugen, die werden ganz anders. hergestellt, also Atomkraftwerke, sei es von dem Beispiel. Das ist etwas, das noch so geschichtlich verankert ist. Das ist eine ziemlich alte Form, also mit der Industrialisierung ja auch entstanden. Und da finde ich immer schön, wenn man so Sachen auch wieder noch heute kann sehen. Ich denke, dass es einfach auch dazu beiträgt, dass Menschen überhaupt so ein bisschen geschichtliches Bewusstsein haben. Das geht uns ein bisschen abhanden in den heutigen Zeiten. Und Sie sind jemand, der das fördert, indem Sie die Meiler aufbauen und die Leute teilnehmen lassen, wie man früher eben zu diesen Rohstoffen, zu diesen Energieträgern gekommen ist. Das finde ich etwas faszinierend.
Es gibt nicht mehr viel, wenn ich richtig informiert bin. Gell? Sie in der Schweiz, wie viele Köhler gibt es noch?
Also in Romos, in der Gemeinde Romos, Pramboden, gibt es im Moment etwa 9 aktive Köhler. Das heisst, dass sie aber auch ein Bauern, der im Nebenerwerb noch Kohle produzieren. Und der Abnehmer von dieser Kohle, das ist Otto's. Otto Ineichen tut das Handwerk unterstützen. Und das ist natürlich schön, dass
das die also Sie haben eine gesicherte Abnahme von dieser Holzkohle. Die, ja. die landet garantiert irgendwann in einer Schweizer Grillstelle am Schluss.
Ja,
das die müssen Sie nicht nur für den eigenen Gebrauch produzieren.
Nein, die wird verkauft.
Das heisst, das Handwerk, wenn ich jetzt hier anknüpfe, hat eine gewisse Garantie auch in Zukunft rein?
Im Moment schon, ja. Weil es ist Schweizer Kohle und die Leute schätzen es natürlich schon, dass man auch noch Kohle von der Schweiz kaufen kann.
Wieso eigentlich Buchen? Da würde ich noch mal kurz anknüpfen. Buchenholz?
Buchen gibt die beste Qualität Kohle, was einfach den Heizwert anbelangt.
Wie viel gibt es eigentlich nach einem Sonne? Sie haben gesagt, 70 Stehen Holz am Schluss. Mhm. Wie viel Kohle schaufeln Sie? Also ich glaube, das Oberkohle war das auch gewesen, gell? Sie nachher haben Sie Papiersäcke gefüllt.
Jawohl, genau.
Tagelang?
Ja, schon. Also mit einem Haufen guten Helfern natürlich auch. Und ich sage immer, von einem Steerholz gibt es so zwischen 70 und 80 Kilo Kohle. Wenn aber alles wirklich gut läuft und nichts verliert, also keine Kohle verbrennt, kein Holz verbrennt, dann kann es bis zu 100 Kilo geben pro Steer.
Aufs Wetter wollte ich zum Schluss auch noch schnell drauf kommen. Also der Meiler, dem ist es egal, was passiert für Wetter, während man vor sich hin holt. Aber ja. Nachher ist das Wetter wichtig, wenn man den Meiler löscht. So.
Ja, das ist klar. Also es muss trocken sein. Es ist während dem Verkohlungsprozess natürlich, wenn es viel Wind hat, ist es wieder schwieriger. Also ich muss schon recht aufs Wetter auch schauen. Weil dann muss man einander steuern und das ist auch noch maßgebend.
Also am Schluss darf es nicht regnen, wenn sie am Einfüllen sind natürlich.
Das ist klar, ja.
Ich bin auf den Keiler gekommen, weil ich weiss, dass sie gestern ein anderes Erlebnis hatten. Da haben wir vor der Sendung schnell darüber geredet. Sie sind auf der Jagd gestern, gell Sie?
Ja, das ist ganz speziell, weil ich habe die Kultur auch nicht gekannt. Und durch die Köhlerei bin ich dann mal eingeladen worden an eine Jagd. Und ich muss sagen, es ist wirklich noch speziell und ich habe die Kultur kennengelernt.
Also durch die Köhlerei haben Sie neue Freunde bekommen in der ganzen Schweiz und die haben Sie jetzt eingeladen, ja. Und haben gesagt, komm mal mit auf die Jagd.
Ja, ganz genau.
Wie viele Sauen, wie viele Wildsäue haben Sie verwünscht gestern?
Also wir hatten gestern 7 Sauen gehabt.
Sind Sie auch schon auf der Jagd gesehen, Hochstrasse?
Ja, ich kenne das schon seit langen Jahren. Also ich war mit 20 schon das erste Mal im Fricktal und dann nachher im Luzerner Hinterland. Und vor etwa 6 Wochen bin ich auch hier gekommen. Ich habe mich selber eingeladen, mich hat man nicht eingeladen. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach so. Da habe ich mich halt selber eingeladen, also das Interesse gezeigt. Die haben dann alle Freude gehabt, dass ich jetzt hier mitkomme. Und das war wirklich auch schön gewesen. Und mir gefällt auch, es ist wirklich sehr spezielle, durchaus mannenprägte Kultur hier in diesen Jagdgesellschaften. Aber es ist etwas Spezielles. Und dort hat man nicht Keiler gehabt, man hat sogar noch keine Säue zur Zeit noch. Aber 7 Rehe haben sie doch einmal auch geschossen.
Das ist persönlich auf DS1 mit der Köhlerin Doris Wicki und dem Franz Hochstrasser, unter anderem Vize-Amme hier zu Unterkulm. Franz Hochstrasser, ich habe am Anfang der Sendung gesagt, Sie haben eigentlich als Psychologe angefangen. Heute mit gut 65 sind Sie Politiker auf Gemeindeebene. Was hat Sie eigentlich damals, wenn wir die paar Jahrzehnte zurück würden drehen, in den 70er Jahren daran interessiert an der Psychologie? Warum haben Sie diesen Weg zuerst eingeschlagen?
Das haben wir auch schon gefragt. Also ich habe mich hier gefragt und es ist noch lang gegangen, bis ich es eigentlich irgendwie gewusst habe. Und entstanden ist es wahrscheinlich daraus, dass ich mit verschiedensten Menschen unterschiedliche, auch nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Und das hat mir wahrscheinlich nicht so gepasst. Und von dort her hat es mich gedacht, so das Innenleben des Menschen ist etwas Interessantes. Und wenn man da allenfalls Unterstützung geben kann, dann ist es ja auch noch gut. Und es ist, da wollte ich auch in aller Deutlichkeit sagen, der Mensch ist, glaube ich, das komplizierteste Konstrukt auf der Welt. Also man meint immer Auto und Atomkraftwerk und so hochkomplex. Einfach im Vergleich zu der Art, wie die Menschen gebaut sind und funktionieren. Und da hat mich auch davon interessiert.
Und sind Sie auf die Antworten gestoßen, die Sie gesucht haben, als Sie als junger Student eingestiegen sind?
Ja, also man findet nie alle Antworten auf Fragen. Zudem tun sich auch die Fragen natürlich verändern. Aber es war ein Prozess gewesen. Also ich habe wirklich viel Gutes und Interessantes kennenlernen in dieser Ausbildung.
Sie waren ja in einer spannenden Zeit in Berlin, im Teil der Berlin damals noch. Was haben Sie für Erinnerungen an die Stadt damals, wo Sie studiert haben?
Ja, Haufen. Ja, das war in West-Berlin, das war in der Tat so. Und es war noch die Studierendenbewegung. Also ich bin im 70 auf das Berlin raus. Das eine war natürlich, das Studium ist dort, das ist alles, ach, wie soll ich sagen, wie in einem Suppentopf, hat es einfach brodelt. Es war einfach alles anders gewesen. Und auch am nächsten Tag manchmal schon wieder anders. Der hat mich natürlich die Grossstadt fasziniert, wo wir hier in der Schweiz nicht in diesem Ausmass haben. Natürlich, das hat auch mit politischen Sachen zu tun, die Trennung, die Mauer. Ich habe die meiste Zeit, als ich dort gelebt habe, an der Mauer zugelebt. Man hat jetzt oben hat man auch Explosionen gehört. Da hat man gewusst, jetzt ist wieder ein Kind über eine Treppmine gekoppelt und es hat ihn verjagt. Das hat nicht Freude gemacht. Sonst umgekehrt in West-Berlin, das ist ja, ich habe gesagt, fast wie ein aufgepumpter Leichnam gesehen. Der war voll subventioniert von Westdeutschland, insbesondere im kulturellen Bereich. Und darum ist West-Berlin so eine Kulturhauptstadt geworden. Da sind Milliarden eingeflossen in die Stadt. Und darum ist das kulturelle Leben natürlich sehr intensiv und ausgeprägt gewesen. Und als Letztes, es hat auch Berlin ist hier jedenfalls die Stadt gesehen mit den meisten Bäumen pro Einwohner. Ich glaube, irgend 9, weiss ich, wie viele Bäume pro Einwohner und Einwohnerin. Sie haben also sehr grosse Waldstücke, haben auch sehr grosse Parks. Und das ist schön gesehen, dort rumzulaufen. Und jetzt nach der Wende, wo die Mauern gefallen sind, habe ich das Land einfach furchtbar gern gehabt. Also die Mark Brandenburg zringelt rum. Das ist also etwas Schönes. Also wenn Sie mal ruhige Ferien machen an einem Ort, dann können Sie durchaus dort Seenlandschaften zum Träumen. Und die Wälder und die schönen Dörfli und ausgezeichnete Beize.
Das erstaunt mich. Es wäre jetzt das Erste, wo ich drauf gekommen wäre für Naturferien auf Berlin. Aber das ist mal eine andere Seite. Das ist ein Geheimtipp. Da könnte man auch noch ein paar Meilen bauen dort, in diesen Wäldern. He?
Ja, das wäre sicher möglich. Ich bin ja auch etwa 6 Wochen schon in Deutschland umgereist und habe verschiedene Köhlereien besucht.
Wo findet man die vor allem in Deutschland? Köhler?
Also es ist zum Beispiel das Harzgebiet, hat es Köhlereien. Es hat in Thüringen bin ich gesehen, im Vogtland, im Siegerland. Also es hat überall noch die Köhlereien, also der Brauchtum. Und ich bin inzwischen auch im Europäischen Köhlerverein.
Sie sitzen dann nicht nur im Verein, Sie sind im Präsidium. Wiederum als einzige Frau.
Ja, das ist so. Ich bin im 2009 als Mitglied vom Präsidium gewählt worden.
Was haben Sie da für Aufgaben? Was heisst das?
Ich vertrete die Schweiz vertreten im Europäischen Verein. Und vor allem einfach das Handwerk oder die auch Leute suchen, die interessiert sind, in diesem Köhlerverein beizutreten.
Ich wollte fragen, sonst in einem Verein verfolgt man vielleicht die neuesten Trends. Das könnte man jetzt nicht wirklich beim Köhler, weil es ist so eine alte Tradition. Da geht es ja nicht um die Entwicklung in Zukunft, sondern mehr ums Erhalten. Was macht man da konkret, wenn man sich jetzt vielleicht einmal oder alle 2 Jahre
trifft? Also wir treffen uns alle 2 Jahre treffen zum europäischen. Also der Europäische Köhlerverein tut sich alle 2 Jahre treffen. Und im 2013 wäre der Wunsch, dass das Treffen in der Schweiz würde stattfinden. Und da bin ich jetzt schon dran, mit guten Kollegen am Organisieren, für dass die Leute mal in die Schweiz kommen können, auch unsere Tradition und unsere Köhlerei anschauen.
Wo gehen Sie da? Haben Sie schon einen fixen Plan? Es ist noch ein bisschen, was haben wir noch, 2 Jahre jetzt, oder?
Ja,
2013.
Also ich tue das Treffen natürlich in der UNESCO-Biosphäre Entlebuch durchführen und gehe dort mit diesen Leuten natürlich auch zu den Köhlern.
Die europäischen Köhler in der Schweiz, da sind wir gespannt, vielleicht hören wir denen wieder mehr darüber. Stichwort Ausland, also Sie haben jetzt von Deutschland erzählt, vielleicht, was ist das Weiteste in den Osten, wo Sie je gekommen sind? Sie haben Thüringen, Sachsen erwähnt. Ja, Polen zum Beispiel gibt es vielleicht auch.
Gibt es auch, ja. Polen, Rumänien. Und ich war auch schon in Rostock, gewesen, Deutschland. Und das europäische Köhlertreffen heuer ist in Italien.
Also das mal im Süden.
Da sind wir im Süden.
Ja, schön.
Österreich ist auch...
Die haben doch den ganzen Apennin abgeholt, da drüber.
Doch, es hat auch die Dunderköhler, ja.
Ja, da gefragt nach dem Osten, weil das ist ein weiterer Kreis, wo Sie tätig waren in Franz Hochstrasse in den letzten 10 Jahren. Also es ist jetzt ein paar Jahre her, aber so Mitte 90er Jahre bis Mitte 2000er Jahre, das erste Jahrzehnt, sind Sie dort in Gefängnis gewesen, haben Leute ausgebildet in Sozialarbeit. Also wenn ich jetzt selber mir überlege, was ich für ein Bild habe von diesen russischen Gefängnissen, ist das recht düster und vielleicht auch ein bisschen klischiert zu düster. Wie haben Sie es selber erlebt als Ausbildner, als quasi Außenstehende?
Es ist so, dass wir immer die schlechten Nachrichten können, zu sehen und zu hören bekommen. Und als Journalist wissen Sie ja das. Nicht Bad News, das ist gefragt. Ich habe mal nachgefragt, dass, bevor sie alles erzählen, beim Fernsehen in Moskau, Schweizer Fernsehen, hat man nicht etwas machen können, weil ich auch gute Gefängnisse auch gelernt habe. Und dann hat der damalige Journalist gesagt, ja nein, wenn ich gut will, dann kommt es eigentlich nicht in Frage. Sie müssen einfach schlecht bringen. Er möchte die Reportage nicht. Also, natürlich habe ich, das erste Mal bin ich verschrocken, als wir das erste Mal da waren. Ich war an Schulen tätig, ich muss vielleicht noch präzisieren, wir haben Ausbildungen für Sozialarbeitende im Strafvollzug aufgebaut. Also ich habe vor allem mit Bildungsinstitutionen und Bildungsmenschen zusammengearbeitet und bin in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch in den verschiedensten Gefängnissen geführt worden. Ich weiss nicht, wie viel was ich gesehen habe, 20, 25, es ist gleich. Und als ich das erste Mal in dieser Schule war, ja, denkt, ich weiß nicht, wo ich stehe. Die sind alle uniformiert gewesen. Hat er sofort das erfahren und das Gehören bekommen. Also das ganze Gefängniswesen ist wie eine Armee organisiert. Es ist eine eigene Armeeeinheit. Und die Studierenden dort, die sind auch uniformiert und etwa ein Viertel von der Ausbildung ist der Militaria gewidmet. Also die müssen lernen schiessen, die müssen lernen kriechen und ja, das haben sie ja sonst vielleicht schon ein bisschen können. Aber einfach die militärische Ausbildung ist ganz wichtig. Und was Gefängnisse angeht, das ist genau gleich. Der Gefängnisleiter, ganz selten auch Gefängnisleiterin, die haben den Grad von einem Oberstin oder sogar General, je nach Größe des Gefängnisses. Die Gefängnisse sehen im Vergleich zu unseren Institutionen natürlich schon anders aus. Rein von der Bausubstanz. Also ich habe mir mal geachtet, eins ist etwa 40 Jahre alt. Bei uns sehen Häuser, die 200 Jahre alt sind, so aus. Die hatten einfach schlechten Zement gehabt. Das Zeug hat alles brösmelt und war ein bisschen schräg gewesen und so weiter. Was auch anders ist als bei uns, ist, dass dort das Kollektive in der ganzen Kultur, in der russischen Kultur, aber der auch im Gefängnis viel höheren Stellenwert hat als bei uns. Es gibt praktisch kein Gefängnis mit Einzelzellen, sondern die Männer oder in der Frauengefängnis, die Frauen, die schlafen in Schlafräumen von 20, 50 bis 150 Personen. Etwas für uns nicht vorstellbares. Aber das ist dort, ist das, glaube ich, das Richtige. Die Leute, hat man mir gesagt, die würden krank, wenn man die Einzelzellen sperren würde. Sie haben einfach einen gewissen sozialen Kontakt. Und das ist ja eigentlich auch etwas Gutes. Und wenn Sie sagen, düster, ich war in vielen Sozialen drin, picobello sauber. Also man muss sich ja mal vorstellen, 150 Männer. Das sind 300 Socken, oder? Und das war tiptop sauber, gewesen, hat wunderbar geschmeckt. Ab und zu ist noch ein Büsi von Bett zu Bett gehüpft oder ein Knastbüsi. Aber sonst einfach sehr in der Ordnung. Nahrung selbstverständlich sehr einfach. Die haben dort nicht $1 gehabt pro Nase und Tag für Nahrung. Die war zwangsläufig einfach gewesen. Aber sie haben, das hat mich auch erstaunt, sie haben ganz präzise Tabellen, wie viele Kalorien als jeder Mensch überkommt. Und wenn jemand ein bisschen strengere Arbeit macht, dann kommt er mehr Kalorien über. Und die Jugendlichen, die kommen auch mehr Kalorien über, weil die müssen noch wachsen. Was mir aufgefallen ist, sie haben mir natürlich gute Gefängnisse gezeigt, das ist mir schon auch bewusst, solche, die schon die Reformen ein bisschen gegriffen haben. Was mir aufgefallen ist, ist ein gutes Klima, das sie hatten. Also da hat man viel Fröhliches gesehen, man hat gute und spontane Kontakte mit den Vorgesetzten gesehen, was mich erstaunt hat. Umgekehrt hat man aber auch viele Leute gesehen, also es gibt einfach Leute, die 20 und mehr Jahre dort drin hocken, beziehungsweise rumstehen, die haben keine Arbeit. Das ist ein Problem seit der Wende, können die nicht mehr konkurrieren auf dem Arbeitsmarkt, beziehungsweise auf dem Warenmarkt mit ihren Produkten, kommen keine Aufträge mehr über und darum stehen die Leute rum.
Das heisst, sie sind eingeschlossen und machen eigentlich, sind arbeitslos im Gefängnis.
So ist es. Ja. Und die stehen einfach im Hof draussen, oder? Also die müssen da raus, man will sie nicht in der Säle haben. Und die stehen da raus und stehen dort einfach. Und da sieht man dann schon sehr viele verhärmte und traurige und bittere Gesichter. Und das ist ein Elend, aber das ist nicht primär in der Führung von dem einzelnen Gefängnis zuzuschreiben, sondern das ist die Institution in der Gesellschaft, wie sie dort ist.
Was haben Sie denn konkret gemacht? Also Sie haben mit den Leuten, die quasi geführt haben, also die Angestellten im Strafvollzug, denen haben Sie etwas beigebracht im sozialen Bereich. Was heisst das?
Es ist noch eine Stufe anders. Das ganze Gefängnissystem, wo glaube ich, etwa 60'000 Menschen angestellt sind, hat auch Ausbildungsinstitutionen. Die tun also ausschließlich Leute für einen Strafvollzug ausbilden. Das sind Juristen und Juristinnen, sind Ingenieure und so weiter. Psychologinnen auch und jetzt neu Sozialarbeiterinnen. Und ich habe mit den Ausbildnern und Ausbildnerinnen gearbeitet. Wir haben miteinander Lehrgänge für Sozialarbeit aufgebaut. Und in Kontakt mit den Gefängnissen sind wir gekommen, weil wir in die Studiengänge auch Praktika eingebaut haben. Das haben sie schon auch gekannt, zu Russland, aber das sind meistens sehr kurze Phasen gesehen und wir haben darauf gedrängt, dass die länger sind, dass die Studierenden auch Gelegenheit haben, wirklich ein bisschen zu arbeiten in der Praxis und zu schauen, wie das, sie haben gesagt, wie sich das anfühlt, wie man das spürt, wenn man jetzt da mit so Insassen zu tun hat. Und das haben sie so gar nicht gekonnt. Und da haben wir lange hin und her diskutiert, dass eben die durchaus selber etwas machen können. Man muss ihnen nicht alles vorschreiben, man muss ihnen nicht alles zeigen. Sie dürfen sich auch nicht nur informieren, sondern sie sollen handeln, praktisch etwas in die Hände nehmen. Und das war ein relativ langer Prozess gewesen. Und jetzt ist das aber installiert und aufgebaut und ausgebaut. Das war ein schöner Erfolg gewesen.
Und Sie sind wieder da. Ich weiss, Sie haben auch schon Gäste aus dieser Zeit, die auf Unterkulm gekommen sind. Was haben Sie ihnen da gezeigt?
Ja, den damaligen Gemeindamt haben wir ihnen gezeigt. Er sitzt hier unter uns. Aber wir haben ihnen natürlich das kleine Gefängnis gezeigt. Kulm habe ich vorher vergessen zu sagen, Unterkulm ist natürlich Bezirkshauptort, hat ein Untersuchungsgefängnis mit sage und schreibe 18 Zellen. Und das haben wir ihnen gezeigt. Und die haben einfach den Kiefer lockieren, weil ein normales Gefängnis in Russland, das hat mindestens 500 bis 1000 Insassen. Insassen, viele haben 2000 und es geht bis 6000 Insassen in diesen Institutionen. Und eben, das ist halt das kollektive Denken. Und da haben wir Einzelzellen, wo die Leute untergebracht sind. Und die haben das kaum können fassen. Das haben wir ihnen gezeigt. Und dann haben wir noch meinen Garten gezeigt. Und was jemand im Weichauer drin ist, haben wir ihnen auch gezeigt.
Das heisst, nachdem Sie in den Jahren vorher sehr schön die anderen Weicheller auch schon dürfen inspizieren. Respektive vielleicht nicht Wein gewesen, sondern mehr Wodka.
Wässerchen.
Muss man trinkfest sein? Tatsächlich ist das auch so ein Klischee, wo wir haben, wenn man in den Osten geht, arbeiten.
Es ist kein Klischee, dass die russischen Menschen sehr viel Schnaps trinken, Alkohol trinken. Es gibt informelle Statistiken, also es gibt unterschiedliche Statistiken, wo sie zwischen 20-40% alkoholkranke Leute zählen. In der Schweiz sind es etwa 2%. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Das ist das eine. Das andere ist, warum das? Es ist natürlich vielfach relativ kalt auch in Russland. Sibirien als Stichwort im Winter bis minus 60 Grad. Das wärmt den auf den Moment hin. Und das ist auch so, dass die Armut einfach nach wie vor furchtbar gross ist. Und wenn man so aufs Dorf geht und so, man glaubt es nicht. Und da ist das Wässerchen halt einfach auch ein Seelentröster. Und das kann man den Leuten so gar nicht nehmen. Der gehört dazu, das haben Sie mich jetzt gefragt, wenn man jetzt von außen herkommt und mit den Leuten zusammen ist, dann gehört es natürlich dazu, dass man trinkt. Also, wenn Gäste da sind, dann wird Wodka getrunken und wir in der Flasche Wein auf und dort trinkt man aber Wodka. Und wenn es ein Gala-Diner ist, ein wirkliches Bankett, dann kann das gehen, dass das bis 20 Trinksprüche gibt. Oder? Dann steht immer wieder einer auf und sagt etwas und dann zwackt man. Aber wegen den Vorurteilen, es ist so, dass das freiwillig ist. Es ist nicht so, dass man muss, nie jemand gesagt, du musst. Und ich habe generell gesehen, die sich immer Mineralwasser ins Wodka-Glas einschenken. Alle haben das gewusst, der trinkt nicht. Das ist absolut toleriert. Also, meine Erfahrung war, das möchte ich noch anfügen, dass am Anfang haben wir schon ein bisschen geschaut, wie das so läuft. Und haben gedacht, es ist schon gut, wenn wir mitmachen und wenn wir zeigen, dass wir auch etwas verleiden mögen. So. Sind wir auch mal in dem Punkt auf dem gleichen Niveau gesehen. Das ist gut gesehen und ich habe bis zuletzt habe ich immer gerne Wodka getrunken, aber auch darum, weil sie furchtbar feiss essen, also fett. Es hat geräucherte Fisch und es hat Fleisch, was tropft und Pommes frites, die kann man auch, die könnte man ausdrücken. Sie essen einfach so, oder? Und Salami hat es gegeben zur Vorspeise und Poulet-Schenkel, es war einfach alles ganz feiss. Und da hat man so, wir reden ja jetzt viel von Kreislaufwirtschaft, reden, oder? Da hat man müssen Wodka trinken, dass man das Essen vertreibt. Und dass man den Wodka vertreibt, hat man müssen feiss essen.
Ein schöner Kreis, ja. Genau. Wir sind, Stichwort Kreis, auch schon fast wieder am Anfang, respektive jetzt am Ende der Sendung. Wenn Sie fragen, wir haben jetzt Winter, das heisst, im Winter gibt es keine Kohlemeiler, die Sie betreiben. Wenn geht der nächste auf, respektive wenn wird der nächste geschichtet?
Ja, das ist tatsächlich so. Im Winter macht man keine Kohle. Also unsere Leute, unsere Köhler, die Holz nutzen, die sind im Wald und das Holz rüsten wieder für die nächsten Projekte. Und ich selber habe einen Job noch in einem Berggasthaus. Ich arbeite dort aushilfsweise. Und meine nächsten Projekte fangen schon wieder im März an.
Im März fängt es an? Wo? Wo sind Sie?
Ich bin Ende März, fange ich an in Pasadingen. Das ist im Thurgau. Mhm. Das ist 1250 Jahre Feier von Pasadingen und 100 Jahre Feier von der Raiffeisenbank. Und das ist das Projekt, das Köhler-Projekt, das dort gemacht dort wird.
Sind Sie wieder 4 Wochen im Einsatz?
Bin ich 4 Wochen dort. Im Mai bin ich in Olten, das ist 125 Jahre Gewerbverein. Und im August bin ich in Italien am Europäischen Köhler-Treffen. Im September bin ich in Aesch, Basel. Das ist Forstverein bei der Basel. Die haben die Waldtage im September. Und dann ist
die Saison schon wieder gelaufen.
Saison schon gleich wieder durch.
Schon voll ausgebucht.
Ja.
Also wenn jetzt jemand lustig geworden ist, also mit der Frau Wicki gibt es das ja nicht mehr.
Es ist noch ein Projekt, das eventuell noch kommt in Zürich.
Also, dann einfach 2012 darf man Ihnen wieder anrufen.
Ja, ich habe 2012 aber auch schon wieder ein Projekt geplant. Das ist in Untersiggetal. Ja. Ich war dort schon gesehen und das war auch wirklich ein super Projekt gewesen. Und dort bin ich im September wieder. 2013 ist dann das Europäische Köhler-Treffen. Und 2014 ist auch schon ein Projekt geplant und das ist in Wiel im Mettauertal.
Hey, nochmal.
Das ist dort, wo ich gestern auf der Jagd war.
Genau, den Kreis haben wir auch wieder geschlossen. Ja. Zum Schluss ganz schnell Franz Hochstrasse, das Nächste, das auf die Gemeinde zukommt. Vielleicht in den nächsten paar Monaten, im nächsten Quartal etwas Grosses. Jetzt nicht die grosse Fusion, von der reden wir nicht. Was steht da vielleicht im Kleineren?
Ach je, also ziemlich viel. Ich kann es jetzt gar nicht aufzählen. Ich denke, ich sage, wie es mir geht mit den Aufträgen. Oder also ich bin im Februar zu unterkommen und im April auch zu unterkommen. Im September zu unterkommen. Das heisst, es hat noch genug zu tun hier.
Wunderbar. Merci vielmals. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Doris Wicki und Franz Hochstrasser, Ihnen einen ganz schönen Sonntag. Merci.
Merci, gleichfalls.
We'll be right back. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.